Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass wir Karfreitag feiern dürfen im Lichte des Osterfestes, des Pfingstfestes und der Himmelfahrt. Und ich möchte darum bitten, Herr, dass du jetzt zu uns redest, hinein in unsere Herzen, in unsere Situation. Amen. Wir haben hier das Kreuz Christi vorne hängen. Das ist so in einem Gemeinschaftshaus, in einer lutherischen Kirche. Das sieht anders aus in reformierten Kirchen. Da hängt kein Kreuz. Und manche wollen überhaupt gar kein Kreuz. Wir erinnern uns vielleicht an das, was wir vor einigen Jahren mitbekommen haben, diese Diskussion, ob dann in öffentlichen Amtsstuben, ich glaube, in Bayern war das Problem, ob denn da ein Kreuz hängen darf. Die Sache mit dem Kreuz ist nicht so einfach. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Und das ist keine neue Entwicklung. Das gab es schon länger. Ich habe mal etwas gelesen von Heinrich Heine. Der hat ein Gedicht geschrieben. Anfang des 20. Jahrhunderts, da war er noch jung. Und da schrieb er, nur mir kein Kreuz aufs Grab gesetzt. Sei es Holz, sei es Eisen oder Stein, stets hat es meine Seele verletzt, dies Marterholz voll Blut und Pein. Dass eine Welt so gotterfüllt, so voller Wonne um und um sich einen Galgen hat erwählt als ihres Glaubens Symbolum. Ganz klar, Heinrich Heine hat das Kreuz abgelehnt. Allerdings lag das an der besonderen Sicht, die er auf die Welt hatte. Dazu passte das Kreuz Christi einfach nicht. In diesen zitierten Zeilen, da schreibt er nämlich, dass er die Welt als Gott erfüllt sieht, als voller Wonne. Die Brille hätte ich ja gern mal gesehen, die er da aufgehaubt hat. Also mir scheint das eine rosarote Brille gewesen zu sein. Und in so eine rosarote Welt, da passen natürlich Schläge, Blut und grausamer Tod nicht rein. Jetzt frage ich euch, stimmt ihr mit der damaligen Sicht Heinrich Heines, die Sicht auf die Welt überein? Erlebt ihr das Leben als rosarot, als Gott erfüllt, ja, als, Zitat Heine, voller Wonne um und um? Also ich erlebe unser Leben anders. Ich erlebe unsere Welt nicht als Gott erfüllt. Im Gegenteil, ich denke, die Menschen sind weiter von Gott entfernt als je zuvor. Und das bedauere ich. Ebenso wie Gott das bedauert. Gott, der Schöpfer des Universums, ist gleichsam die Quelle allen Lebens. Aber welcher unserer Mitmenschen weiß noch von dieser Quelle? Geschweige denn, dass er aus dieser Quelle schöpfen würde. Vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 20 Jahren, da hat der evangelische Theologe Klaus Douglas einmal folgendermaßen bildhaft beschrieben, wie er das sieht. Am Anfang hielten sich die Menschen in unmittelbarer Umgebung der Quelle auf. Natürlich machten sie kleinere Ausflüge, aber immer nur so weit, dass sie rechtzeitig zur Quelle zurückfinden konnten. Denn sie wussten, diese Quelle ist unser Leben. Sie wagten sich in keine Gebiete vor, von denen aus sie nicht mehr zur Quelle zurückfinden konnten. Eines Tages fand jemand eine Möglichkeit, das Wasser der Quelle in eine Art Feldflasche bzw. in größere Behälter abzufüllen. Das erweiterte ihren Aktionsradius ganz erheblich. Zugegeben, das Wasser aus den Feldflaschen schmeckte nicht mehr ganz frisch, aber sie konnten sich doch um einiges von der Quelle entfernen. Immer schwerer wurde die Last, die die Menschen auf sich zu nehmen bereit waren, um sich von der Quelle unabhängig zu machen. Schließlich bauten sie gemeinsam riesige Behälter und legten sie auf Handkarren. Es wurde genau eingeteilt, wie oft jeder Einzelne mit Ziehen dran war und wie viel von dem Wasservorrat jedem zustand. Es sollte die ganz große Reise werden. Und so liefen sie los. Anfangs ging alles noch ganz gut. Jeder hatte genug zu trinken und alle hielten sich an die Vereinbarungen. Doch mit der Zeit wurde das Wasser knapper und Einzelne begannen, sich Gedanken zu machen. Das Wasser schmeckte schal, die Vorräte in den großen Behältern neigten sich dem Ende zu. Die täglichen Zuteilungen wurden strenger rationiert. Nur wer oft die Handkarren zog, sollte noch die volle Tagesration bekommen. Die anderen mussten sich mit weniger begnügen. Was half es, dass die Schwächeren und Alten protestierten? Den anderen schien dieses System nur gerecht. Die Ersten fingen an, sich nachts heimlich etwas aus den Feldflaschen der anderen abzufüllen. Dieser Verlust wurde bemerkt und natürlich sofort geahndet, aber irgendwie sah fast jeder zu, sich unbemerkt einen Vorteil zu verschaffen, wo er nur konnte. Nicht alle verhielten sich so unsozial. Einige riefen die anderen immer wieder zur Ordnung. Das Problem sei unmittelbar gelöst, wenn jeder nur anfinge, mit dem anderen zu teilen und von dem Seinen abzugeben. Sie appellierten an den guten Willen der anderen. Doch das Problem löste sich nicht. Zum einen hörten nur wenige auf sie. Und auch wo Einzelne sich daran hielten, ging die Rechnung nicht auf. Irgendwie wurde man das Gefühl nicht los, dass man nur an den Symptomen herumkurierte. Doch was sollten sie sonst tun? Natürlich muss man dieses Gleichnis differenziert lesen. Nicht jeder verhält sich gleichermaßen unsozial und nicht jeder ist am Verdursten. Es gibt oberflächlich gesehen durchaus Menschen, die ohne Gott scheinbar gut leben. Aber insgesamt gilt, nicht Wonne um und um kennzeichnet unser Leben, sondern das wird doch sehr stark bestimmt von Erfahrungen des Leides, der Angst und des Todes. Wo der Mensch Gott nicht hat, da hat er auch die Quelle nicht mehr. Und dieses Fehlende sucht er sich bei seinen Mitmenschen zu verschaffen. Tritt mit Erwartungen und Ansprüchen an andere heran, die nur Gott selbst einlösen könnte. Aber welcher Mitmensch könnte das leisten? Kein Mensch kann dem anderen das sein, was nur Gott für ihn sein kann. Quelle des Lebens. Die Menschheit hat, Zitat Paulus, Römer 3, 23, die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Aus diesem Mangel an Herrlichkeit ist dann wiederum ein Mangel an Sinnerfüllung und ein Mangel an innerem Frieden gewachsen. Wir haben Gott verloren und verlieren deshalb unser inneres Gleichgewicht. Und damit gerät auch unser Zusammenleben aus den Fugen. Wir Menschen sind von Gott getrennt. Und der biblische Fachbegriff für diese Trennung, ihr wisst das, der heißt Sünde. Diese Sünde, die Trennung von Gott, die ist, und das wird einem ganz klar, wenn man die Bibel liest, diese Sünde ist das Hauptproblem eines jeden Menschen. Den Kontakt zur Quelle nicht mehr zu haben. Und dieses Problem hat eine dreifache Auswirkung. Sie zerstört erstens unsere Beziehung zu Gott. Na klar, wo getrennt, da keine Beziehung. Die Trennung von Gott zerstört aber zweitens auch unsere Beziehung zueinander. Das zeigt die Weltgeschichte bis zum heutigen Tag. Und drittens schließlich zerstört die Sünde unsere Beziehung zur Schöpfung. Auf allen drei Gebieten laden wir Schuld auf uns. Wer ehrlich ist, der kann das nicht bestreiten. Und diese Schuld ist etwas, das wir nie wieder werden gutmachen können. Bei Tierarten zum Beispiel. Wenn wir eine Tierart ausgerottet haben, dann können wir auch in allen Jurassic Parks dieser Welt diese Tierart nicht wieder zum Leben erwecken. Ein Gerücht, eine Verleumdung über andere, die wir verbreitet haben, können wir nicht wieder einsammeln. Und auch unsere Trennung von Gott können wir nicht von uns aus aufheben. Die Bibel lehrt, dass alle Sünden, Plural, aus der einen Sünde, Singular, kommen. All unsere Beziehungen können nicht heil werden, solange unsere Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist. Jens, bist du so freundlich, das Bild mal einzublenden? Ich denke, das ist vielen bekannt. Auf der linken Seite sehen wir den Menschen, der von Gott auf der rechten Seite getrennt ist. Diese Trennung, das ist die Sünde. Und jeder Versuch, von unserer Seite aus auf die andere Seite zu kommen, scheitert. Wir können den Graben nicht überwinden. Wir Menschen sind von Gott getrennt, Sünde, und von uns aus können wir diese Trennung nicht überwinden, können den Schaden in unserer Beziehung zu Gott nicht einfach selber reparieren. Gott ist es, der die kosmische Ordnung, in der wir leben, selbst festgelegt hat. Und dazu gehört auch, dass er uns Leitlinien für unser Leben gegeben hat, nachzulesen in der Bibel und komprimiert zusammengefasst in den 10. Geboten, sowie noch komprimierter im Doppelgebot der Liebe. Ah, könnte man meinen, ist das vielleicht ein Weg, auf die andere Seite zu kommen? Man muss ja auch nicht gläubig sein, um zu erkennen, dass das gute und richtige Gebote sind. Es ist gut und richtig, nicht zu töten, nicht zu lügen und nicht zu stehlen. Es ist wichtig, die Ehe zu respektieren. Es ist wichtig, den Besitz des anderen zu respektieren. Es ist gut, dass die Eltern versorgt werden, auch im Alter. Es ist gut, dem Mitmenschen in Liebe zugeneigt zu sein. Es ist gut, Gott in Liebe zugeneigt zu sein. Das alles ist nachvollziehbar gut. Aber wenn wir uns mal umgucken, trotzdem hält sich kaum ein Mensch daran. Das ist das total Verrückte an dieser Welt. Die Menschheit weiß, was gut und richtig ist, aber sie tut es nicht. Eigene Nase. Und so müssen wir feststellen, Leitlinien, die uns zeigen, was gut und richtig ist, sind noch keine Lösung. Sie zeigen eher das Problem auf. Und eigentlich haben wir damit nicht mehr in der Hand als eine Liste von Dingen, die wir falsch machen können. So wird es ja auch manchmal gelesen, diese Liste der 10 Gebote, als Beichtspiegel. Wenn nun eine Aufzählung von Geboten letztlich nur unsere Schuld offenbart und es nicht schafft, den Graben zu überwinden, wie kommt der Mensch aus dieser Schuld heraus? Wie überwindet er die Sünde? Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht gleichzeitig auch den Weg zur Lösung zeigen würde. Und dazu müssen wir ins Alte Testament gucken, uns angucken, was seinerzeit im Tempel in Jerusalem passierte. Der Tempel im alten Jerusalem hatte im Wesentlichen 2 Bereiche. Es gab einen Bereich, da konnte man beten, da konnte man Opfer bringen, mal ganz knapp zusammengefasst. Und der zweite Bereich, das war das sogenannte Allerheiligste. Ein Raum, der durch einen dicken Vorhang vom übrigen Tempel abgetrennt war. Und dieses Allerheiligste, das galt quasi als Fußschemel des Thrones Gottes. Den stellte man sich viel größer vor, unsichtbar, riesengroß. Und das Allerheiligste, der Fußschemel des Thrones Gottes. Da wusste man Gott gegenwärtig. Und weil dort Gott gegenwärtig war, durfte niemand diesen Raum betreten außer dem Hohenpriester. Denn die unmittelbare Gegenwart Gottes, das wussten die Leute damals, die unmittelbare Gegenwart Gottes konnte kein Mensch ertragen. Und so durfte auch der Hohepriester nur einmal im Jahr an einem ganz bestimmten Tag dort hinein, am Versöhnungstag, Yom Kippur. An diesem Tag war ihm die Nähe Gottes unbeschadet möglich. An diesem Tag wurden 2 Böcke geopfert. Ein Bock, der die Schuld des ganzen Volkes tragen musste, der wurde in die Wüste geschickt, wo es übrigens nichts zu essen und nichts zu trinken gab. Einem zweiten wurden durch den Hohenpriester die Hände aufgestemmt. Dieses Tier musste symbolisch die Schuld des Volkes auf sich laden und wurde als Schuldopfer dann geschlachtet. Und mit seinem Blut wurde die Bundeslade im Allerheiligsten besprengt. Das heißt, diese beiden Sündenböcke vom Versöhnungstag trugen stellvertretend die Sünde weg und wurden für das Volk geopfert. Eine grauselige Zeremonie, diese ganze Schlachterei. Aber die symbolisiert ja viel. Schuld nämlich ist etwas, was kein Mensch rückgängig machen kann. Und jede Schuld wiegt so schwer, dass der Mensch dafür den Tod verdient hätte. Aber nicht der Mensch stirbt nun, sondern das Tier. Das ist der Sinn des Opfers. Wer opfert, erkennt an, dass er für seine Schuld den Tod verdient hat. Aber weil Gott ihn liebt, stirbt stattdessen das Tier an seiner Stelle. Und dabei ist es wichtig, sich klarzumachen, dass das Opfer wegen dem Menschen passiert und nicht wegen Gott. Es geht nicht darum, dass Gott nur dann vergeben könnte, wenn er Blut sieht. Das ist ein ganz falsches Denken. Das Opfer geschieht nicht wegen Gott, sondern wegen uns. Wir sollen den ganzen Ernst unserer Schuld erkennen und trotzdem am Leben bleiben. Und so ist nun das Opfer einer der wichtigsten Schlüssel zum Verständnis des Leidens Christi. Jesus starb zu dem Zeitpunkt, als im Tempel gerade die Opferlämmer geschlachtet wurden. Er selbst ist nach dem Neuen Testament das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, nachzulesen im Johannesevangelium, ganz am Anfang. Er vergießt sein Blut, damit nun ein für alle Mal unsere Schuld vergeben wird. Ein weiteres Opfer ist nicht mehr nötig. Es müssen keine Böcke mehr geschlachtet werden. Zumindest nicht als Opfer. Und wie schon gesagt, dieses Opfer geschah um unsertwillen, nicht wegen Gott. Paulus schreibt, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Das ist die Deutung des Kreuzestodes Jesu, nachzulesen in 2. Korinther 5, Vers 19. Letztlich ist es Gott selbst gewesen, der sein Blut am Kreuz gegeben hat, denn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. An dieser Stelle können wir etwas von dem Ausmaß der Sünde erkennen. Sie ist so real, dass auch die Vergebung ganz real sein muss. An dem blutigen Opfer Jesu wird der ganze blutige Ernst unserer Sünde deutlich. Aber auch der blutige Ernst der Vergebung. Und so zeigt das Kreuz die ganze Liebe Gottes. Das, was auf dem ersten Blick wie eine Hinrichtung erscheint, Heinrich Heine bezeichnete das Kreuz ja als Galgen. Was auf den ersten Blick als Hinrichtung erscheint, ist aus dem Blickwinkel Gottes ein Opfer. Und er opfert sich auch für die, die ihn schlagen und ihm Nägel durch die Knochen treiben. Jesus spricht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er geht auch für sie in den Tod, weil er auch sie liebt. Das Kreuz macht uns deutlich, es gibt nichts, was nicht vergeben werden könnte. Keine Schuld ist größer als die, den Schöpfer und Herrn der Welt ans Kreuz zu nageln. Aber Jesus hat sogar seinen Mördern vergeben. Im Kreuz von Jesus wird alles beseitigt, was noch zwischen uns und Gott steht. Im Kreuz von Jesus wird alles beseitigt, was noch zwischen uns und Gott steht. Paulus drückt das so aus, 2. Korinther 5, Vers 21. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Und ich möchte hinzufügen und zu ihm kommen können. Können wieder zurück zur Quelle. Er hat den Weg frei gemacht. Und das verdeutlicht auch ein Geschehen, das sogar außerhalb der Bibel bezeichnet ist. Als Jesus starb, riss nämlich der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste abtrennte, in der Mitte durch. Ein Ereignis von höchster Symbolkraft. Weil Jesus gestorben ist, ist der Weg zu Gott frei. Jeder kann zu ihm kommen. Jeder, nicht nur der hohe Priester. Gott ist kein Schwamm drüber, Gott. Nein, was Sünde angeht, ist es Gott ernst. Tod ernst. Weil die Menschen schuldig geworden sind, muss jemand sterben. Aber Gott ist ein liebender Gott. Er verurteilt die Sünde, doch den Sünder, den spricht er frei. Denn er selbst ging für uns in den Tod. Das Kreuz steht für ein grausames Ereignis. Das hat Heinrich Heine seinerzeit schon richtig gesehen. Aber das Kreuz ist weniger Zeichen einer Hinrichtung als vielmehr Zeichen der Liebe. Darum kann ich das auch verstehen, wenn jemand ein Kreuz um den Hals trägt. Kein Symbol einer Hinrichtung, Zeichen der Liebe. Und noch viel stärker als ein Herz zu tragen an der Kette. Gott ist Mensch geworden. Gott ist uns in Jesus auf menschlicher Ebene begegnet. Und das Kreuz, das ist der Höhepunkt dieses Weges. Hier zeigt Gott, wie unendlich groß seine Liebe zu uns ist. Hier hat Gott den Weg freigemacht, den Weg von uns zu ihm. Aber nicht nur den Weg zu Gott macht das Kreuzesgeschehen frei, sondern auch den Weg zu uns selbst. Im Licht des Kreuzes können wir uns selbst realistisch betrachten, ohne zu verzweifeln. Weil wir wissen, dass da Vergebung ist. Wir können unsere Schuld eingestehen, auch gegenüber anderen. Wir können sie um Vergebung bitten, ohne uns rechtfertigen zu müssen. Denn durch den Tod von Jesus sind wir bereits verurteilt, sind schuldig gesprochen. Doch wenn wir an Jesus glauben, dann erkennen wir sein Kreuz als unser Kreuz an. Dort hätten wir hängen müssen. Aber nun hängt dort Gott selbst. Und wir sind frei.